Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid genauso wie ich heute gespannt über das Thema, worüber wir heute nachdenken werden. Es ist ein sehr herausforderndes Thema und jeder, der schon mal das 13. Kapitel gelesen hat, hat festgestellt, da sind so einige Dinge, die wirklich für manche herausfordernd sind. Ja, wir sind in der Apostelgeschichte und Apostelgeschichte ist ein Tatsachenbericht. Das heißt, Apostelgeschichte legt nichts aus, sondern berichtet das, was damals in den Gemeinden geschehen ist. Ja, als ich das erste Mal Kapitel 13 gelesen habe, war für mich klar, ja, ist das jetzt die Herausforderung, darüber zu reden, gibt es heute noch Propheten oder gibt es sie nicht? Aber wenn wir Folgendes sagen, wenn wir einen Tatsachenbericht lesen, so müssen wir konstatieren und so auslegen wie ein Tatsachenbericht, der nicht eine Diskussion aufweist, ob es Propheten gibt oder nicht, sondern er berichtet, so war es und so hat man gehandelt. Und da habe ich mich dieses Mal konsequent gehalten. Und ihr werdet gleich es hören. Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 1 bis 3, das ist der heutige Text. Angegeben ist die Berufung von Barnabas und Saulus. Apostelgeschichte 13, von 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer: Barnabas, Simon, genannt Niger, Lukas von Kyrene und Manaem, mit dem Herodes, den Vierfürst, aufgewachsen worden war. Und Saulus, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten sie, und als sie ihnen die Hände auflegten, entließen sie sie. Was sehr auffällig ist, diese Gemeinde ist plural aufgestellt. Die geistliche Leitung, da ist nicht eine Person, die dargestellt wird, sondern das ist eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft, die eindeutig aus zwei großen Gruppen besteht. Die eine Gruppe sind die Propheten und gleichzeitig die Lehrer. Und ich finde, das ist kein Zufall, sondern das ist 100% eine theologische Aussage. Ja, Propheten ohne Lehre, das haben wir zigmal festgestellt, sind sehr oft schwärmerisch. Prophetie, Lehre fehlt, eindeutig Schwärmerei. Lehre ohne Prophetie, sehr steril. Das haben wir auch zigmal festgestellt. Der Mensch kommt nach vorne, hat die Predigt gut ausgearbeitet, 1, 2, 3 Punkte, sehr klar, kommt nichts an. Keine Veränderung, sehr steril. Was ich aber in diesem Text festgestellt habe, ist Folgendes. Mission ohne diese beiden Tatsachen ist ein reiner Aktivismus. Ja, da tut man was, da bewegt man was, Aber das ist sehr entscheidend, dass Gott die Mitte ist und das, was er schriftlich niederlassen hat, tatsächlich befolgt wird. Also, Mission entsteht hier nicht aus Mangel, sondern aus einer sehr geistlich reifer Gemeinde. Also für mich ist eine antiochische Gemeinde nicht diejenigen, die etwas sucht, sondern die etwas gefunden hat und dranbleibt. Ja, diese Gemeinde ist eine hörende Gemeinde. Mein klares Urteil, ob es stimmt oder nicht, könnt ihr nachher überprüfen. Nur eine reife Gemeinde kann wirklich geistlich senden. Reife Gemeinden produzieren keine Programme, sondern Berufungen. Und das ist das, was hier in der Apostelgeschichte sehr gut, aber klar konstatiert wird. Leitung durch geistliche Praxis, nicht eine Strategie. Während sie den Herrn dienten und fasteten, haben wir gerade gelesen, das griechische Wort, was hier benutzt wird und mit dienen übersetzt wird, ist in der Tat etwas ganz anderes. Das ist ein Hinweis, wie ein Priester in einem Tempel Dienst verrichtet, der eine totale Ausrichtung nur auf Christus oder auf Gott hat. Ja? Nicht groß auf Mitarbeit, Organisation oder Management sich konzentriert, sondern Gottesdienst in enger und auf Gott ausgerichteten Sinn. Also der Gottesdienst ist ganz klar, um den hier geht, es ist eindeutig ein Dienst, den Gott präsent ist. Die Gemeindeleitung steht vor Gott, nicht einer strategischen Steuerung, sondern ganz klar auf Gott ausgerichtet. Damit meine ich nicht, dass wir nicht nachdenken sollten, was wir tun sollten. Es ist sicherlich nicht ganz falsch. Aber das ist, was entscheidend ist, dass der Heilige Geist spricht nicht in einem Planungssystem, sondern in einem Raum, wo tatsächlich Anbetung stattfindet, wo Gott im Zentrum steht. Gottesdienst in bewusster Präsenz Gottes. Hier geht es nicht unbedingt steuern. Leitung entsteht aus Anbetung, nicht aus Planung. Der Text sagt ganz klar, sagt nicht, dass sie über die Mission nachdachten, sondern der Heilige Geist sprach in der Gemeinschaft, der Anbetungsgemeinschaft und sagte, sondert mich aus. Das ist eine klar, harte, fokussierte Aussage. Oder Planung fragt, was brauchen wir? Anbetung fragt, was will Gott, was will Jesus? Mission ist hier Nebenprodukt der Gottesbegegnung. Fasten wird hier in diesem Fall nicht dargestellt, dass wir um etwas bitten wollen und Gottes Hände bewegen wollen. Nein, Fasten bedeutet in diesen Stellen, ich beuge mich vor Gott. Ich mache mich klein. Ja? Hier ist ganz klar theologisch sauber ausgesagt, Fasten ist kein Werkzeug, um Gott zu bewegen. Fasten ist eine, ich trete mit meinem Ego völlig zurück und ich bin ausgerichtet, was Gott sagt. Ich bin auf das Hören ausgerichtet. Fasten sagt in dieser Stelle, ich lebe nicht aus Versorgung, sondern ich lebe aus einer Beziehung. Wer fastet, verzichtet an dieser Stelle eindeutig über Kontrolle. Und genau dort, wo wir die Kontrolle dem Heiligen Geist übergeben, wird und kann der Heilige Geist mit uns reden. Der Heilige Geist spricht mitten in der Gemeinde. Keine private Vision. Keine charismatische Sonderstellung. Der Geist spricht in die Versammlung einer dienenden Gemeinde. Was oft zwei Sachen nebeneinander steht. Das widerspricht zwei Extremen. Rein hierarchisch, das heißt auf eine Person konzentrierte Leitung, rein individualistische Berufung, also Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir gesagt, ich soll gehen. Nein, du sollst nicht gehen. Berufung wird erkannt, aber Berufung wird hier nicht produziert. Ich wiederhole, hier wird Berufung erkannt und nicht produziert. Handauflegung, Bestätigung, nicht bevollmächtigt. Ganz wichtig, die Handauflegung ist keine menschliche Autorisierung, sondern eine öffentliche Bestätigung, eine geistliche Berufung. Sichtbares Zeichen einer himmlischen Sendung. Die Gemeinde sendet nicht aus eigener Macht, sondern was macht sie? Sie entlässt, was Gott aussenden will. Und das ist das, was wir hier in unserem Text gelesen haben. Was ist die theologische Konsequenz? In dem Kapitel 13 zeigt ein Leitungsprinzip. Aber nicht nur Leitungsprinzip, sondern da, wo die Gnade und Gottes Offenbarung sichtbar wird. Gott handelt hier absolut souverän. Die Gemeinde hört gehorsam zu. Mission ist Gehorsamsfolge in unserem Text dargestellt, nicht erfolgsorientiert. Ich wiederhole, in unserem Text wird eigentlich die Gemeinde gehorsam und sie sendet. Also mein Urteil über diese Gemeinde ist folgende. Die Gemeinde in Antiochia leitet richtig. Warum? Weil sie zuerst Jesus Christus dient. Nicht einer Sache dient. Anbetung steht vor Aktion. Gebet und Fasten als geistliche Grundhandlung. Der Mittelpunkt ist Gebet und Fasten. Aber das ist bei Ihnen ganz normal, das ist Umgang. Da muss man nicht viel einladen, die Leute kommen von selbst. Warum sage ich, dass die Gemeinde richtig leitet. Der vierte Punkt ist, auf Gottes Reden warten, statt es zu ersetzen. Mission entsteht nicht aus einer Missionskomitee, sondern aus einem Gottesdienst, Gebet und Fasten. Der Heilige Geist ist der eigentliche Missionsleiter und der die Mission einsetzt. Das lesen wir eindeutig. Hier sprach der Heilige Geist und sie haben die anderen nur ausgesandt. Als Modell für so eine manche Gemeindeleitung für heute. Prioritäten statt Einzelherrschaft. Die Gemeinde in Antiochia wird von mehreren geistlichen, qualifizierten Personen geleitet. Da gibt es keinen Seniorpastor, kein Alleinentscheider. Konsequenz für eine Gemeinschaft der Gläubigen. Gesunde Gemeindeleitung ist immer plural, aber auch immer korrektierbar. Und was ich herausgelesen habe, sie ist dialogfähig. Sie kommuniziert, sie hat eine klare Ausrichtung. Einzelherrschaft, klar, kann sehr förderlich sein. Aber sie hat auch Schwächen. Wo niemand den verantwortlich widersprechen darf, bin ich der Meinung, dann hört der Heilige Geist irgendwann nur durch eine Person zu reden. Das ist nicht immer gut. Wir sind eine Gemeinschaft. Unter der Gemeinschaft will der Heilige Geist manifestiert sein. Meine Frage entstand hier, warum Geistesgabe wie zum Beispiel Prophetie und Lehre zusammenstehen in diesem Fall. Ein paar Aussagen, die ich gefunden habe. In unserem Text zwei Gaben nebeneinander, aber warum? Ich denke, Predigt ist nicht nur eine Inspiration oder eine gut vorbereitete Exegese. Einfacher gesagt, eine Predigt ist nicht nur hören, was Gott sagt und auch nicht nur lesen der Buchstaben. Diese beiden Sachen müssen miteinander im Einklang stehen und verknüpft sein. Biblisch sind die Propheten und Lehrer keine Gegenspieler, sondern zusammengehörende Dienste. Der Geist wirkt nicht ohne Verstand. Und gesunde Lehre entsteht nicht ohne Wahrnehmung des Heiligen Geistes. Geistesgabe wie Prophetie ohne Lehre ist ein bisschen schwierig. Ich habe oft festgestellt, dass manche mir gesagt haben, ich habe Gottes Stimme gehört und nichts mehr überprüft. Und das ist schwierig. Denn was der Heilige Geist sagt, ist genau das, was er in den Heiligen Schrift niedergeschrieben hat. Und zwischen dem, was wir hören vom Heiligen Geist und dem, was er in der Bibel geschrieben hat, kann kein Problem entstehen. Wird auch nicht. Denn das ist derselbe Geist, der zu dir reden soll oder mit dir redet und der die Schrift geschrieben hat. Lehre ohne Geistesgabe zu prüfen, hört für mich nicht mehr hinzu. Beides aber für sich bringt oft große Schwierigkeiten. Gemeinsam aber erzeugt er eine gesunde Gemeinde, wie wir in Antiochia tatsächlich festgestellt haben. Geistesgaben öffnen ohne Lehre nur eine Beliebigkeit. Das ist oft schon in der Praxis vorgekommen. Hier liegt das Problem nicht in dem Heiligen Geist, sondern in der fehlenden Unterscheidung der Geister. Ich wiederhole, hier liegt tatsächlich nicht das Problem, dass der Geist redet oder nicht redet, sondern in der Unterscheidung der Geister. Was sind die typischen Symptome einer so einer Gemeinde, die sich tatsächlich auf Gaben ausgerichtet sind und besonders auf die Prophetie? Da sagt man, der Geist hat mir gezeigt, aber das, was er gezeigt hat, wird nicht mehr überprüft. Persönliche Eindrücke ersetzen oft die Schriftaussage. Traditionen und Riten werden höher geschätzt als das, was die Schrift sagt. Ja, Gefühle wird oft zur Autorität. Ja, ich habe es gefühlt, ich habe es durch meine Intuition wahrgenommen. Geistliche Erfahrung wählt selbstbeherrschend. Was meine ich damit? Wir lesen, während sie den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Geistliche Erfahrung entsteht nicht aus dem inneren Einzelnen. Die Individuum geht nicht vor persönliche Erfahrungen, Visionen oder innere Stimmen aus. Der Geist spricht im Kontext der Gemeinde, während sie gemeinsam dienten, beteten und fasteten. Genau in dieser Situation, da lesen wir, da sprach der Heilige Geist, sendet mir aus. Keine Privatsache. Ich habe etwas erfahren, also ist es von Gott. Erfahrungen ersetzen oft in solchen Gemeinden Zuwendung, die in solchen Gewanden Abwendung zur Schrift. Apostelgeschichte Kapitel 13 sagt, wir sind vor Gott und Gott spricht in unsere Mitte. Der Geist weist nicht auf das Erleben, sondern auf den Auftrag. Das Zentrum der Erfahrung ist nicht Ekstase, Trost oder Selbsterkenntnis, sondern ein Auftrag. Sendet mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, den ich berufen habe. Geistliche Erfahrungen wird oft funktionalisiert. Nicht und ab und zu auch sogar zu absolut gesetzt. Sie legitimiert sich durch Sendung, nicht durch Intimität. Wo geistliche Erfahrungen ich bezogen wird, fragt sie, wie fühle ich mich? Was macht das, was ich höre, aus mir? Da, wo der Geist die Kontrolle hat, da fragt der Heilige Geist, wen sende ich? Und was soll geschehen? Bestätigung statt Selbstermächtigung. Was macht die Gemeinde? Gemeinde prüft, betet weiter, legt die Hände auf und sendet. Nicht der Geist hat mir gesagt, also müsst ihr folgen, sondern geistliche Erfahrung und Autorität und Entscheidung der Geister. Für mich ist eine klare These entstanden. Geistliche Erfahrung wird dort ich bezogen, wo nicht mehr gesendet wird, sondern sich selbst rechtfertigt. Und diese Erfahrung habe ich oft gemacht mit den Menschen, wenn ich fragte, ja, du hast gesagt, Gott hat dich gesagt. Und dann beginnt der Mensch tatsächlich sich rechtfertigen, anstatt sich zu beugen. In der Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 1 bis 3 zeigt, der Geist bindet sich an eine Gemeinde. Er ist nicht selbstständig. Der Geist führt in die Verantwortung. Der Geist drängt aber auch nach außen. Nicht Selbstvergewissung, sondern Mission ist das Kriterium echter geistlicher Erfahrung. Geistlich Sensibilität ohne Lehre ist auch nicht so berauschend. Was ist aber das Ergebnis, wo der Lehre diese Sensibilität, das Hören, was will Gott, was sagt Gott? Wenn man nur sich auf die Lehre ausrichtet. Das Ergebnis ist ganz klar, alles kann geistlich, ich habe jetzt ein bisschen, glaube ich, vertauscht, wo sozusagen die Sensibilität im Fokus steht und die Lehre hinkt. Da ist eindeutig klar, die geistliche Legitimität wird zu groß geschrieben. Wahrheit wird sehr oft relativ. Leitung wird oft nur auf eine Person ausgerichtet, willkürlich. Gemeinschaft wird dadurch eindeutig instabil. Diese Erfahrungen haben wir bestimmt schon alle hier und dort gemacht. Kurz gesagt, der Geist wird nicht mehr derjenige, der etwas sagt und dem man folgen muss, sondern er wird funktionalisiert. Er muss es tun, er soll es tun, also wird sehr großes Gewicht auf die Funktionalität gelegt. Aber der Heilige Geist ist der Herr der Mission. Und wir sind diejenigen, die ihm folgen müssen. Lehre ohne geistliche Sensibilität ist auch ziemlich schwierig. Warum? Da steht die Funktion wieder im Mittelpunkt. Das ist die andere tatsächlich Gefahr. Gerade unsensibel, wo? Ja, in sogenannten sehr bibeltreuen Gemeinden. Ja, ich bin sogar sehr überzeugt, dass das gar nicht so richtig verstanden war. Die Predigten sind ganz klar sehr korrekt ausgeführt. Konkret, aber was bleibt am Ende? Er hat gut geredet, aber hat man sich verändert? Also ist die Predigt gut ausgestaltet, aber folgenlos. Theologie wird mehr verwaltet als verkündigt. Entscheidungen werden nur pragmatisch gefällt. Gebete wird zu einer Pflicht. Wir haben heute schon über das Gebet einmal gehört. Für mich ist Gebet eine Beziehung. Ich rede mit meinem Vater nur deswegen, weil ich mit ihm eine Beziehung pflegen möchte. Weil ich mich mit ihm unterhalten möchte. Weil ich ihm zuhören möchte, was er mir sagen will. Das ist keine Pflicht. Geistliche Prozesse werden durch Programme ersetzt. Was ist aber das Ergebnis? Gemeinde funktioniert. Aber wenn man nach Leben fragt, haben wir ein Problem. Leitung wird technisch statt geistlich. Menschen werden organisiert, aber nicht mehr geformt. Wahrheit verliert die Durchsetzungskraft. Gott wird gedacht, aber nicht mehr erwartet. Das ist wichtig. Als ich diesen Satz formulierte, war für mich absolut klar, warum ich das heute auch so sagen muss. Wir müssen wirklich als Geschwister in einer ständigen Erwartung leben, Jesus kann heute kommen. Wir stehen in ständiger Beziehung zu ihm. Aber wir erwarten auch, dass der Segen kommt. Leitung braucht mehr als eine Vision. Gemeinde scheitern nicht, weil ihnen Visionen fehlen oder zu viele haben, sondern sie scheitern, weil sie sich einseitig ausgerichtet haben. In unserem Text ist ganz klar, hier spricht der Heilige Geist, aber sie sind beständig an der Lehre. Vision ohne Unterscheidung, wohin und was, landet oft in Aktivismus. Vision ohne Tiefe wird sehr oft eine Selbstdarstellung. Vision ohne Lehre wird Ideologie. Was geschieht, wenn unsere Vorstellung, wenn unsere Vision aber ohne den Heiligen Geist geschieht? Da muss ich nicht viel nachdenken, da seid ihr mit mir einverstanden, dann wird alles leer. Das ist wichtig. Damit habe ich nicht gesagt, dass wir Ziele oder Visionen nicht brauchen, sondern wir brauchen tatsächlich sowohl das eine wie das andere. Wir brauchen eine direkte Rede mit Gott. Wir brauchen aber auch sein Wort, wo wir tatsächlich gegründet sind. Was Gemeinde wirklich zerstört, ist Folgendes. Das ist die einseitige Geistlichkeit. Einseitige, auf den Kopf oder auf die Rationalität gegründete Aussagen. Also ich meine, einseitige Leitungsmodelle. Einseitigkeit macht für mich die Leute blind. Mich genauso. Und blinde Leiter führen zwangsläufig wohin? Selbstverständlich in die Irre. Ohne, dass man ihnen vorwerfen könnte, sie wären nicht ehrlich. Oder sie hätten böse Absichten. Nein, sie tun das mit richtig guten Absichten. Geistliche Leitung heißt unterscheiden, nicht nur entscheiden. Gute Leiter fragt nur, nicht nur, was ist machbar, was funktioniert, was wächst, sondern der gute Leiter und die gute Leitung fragt, was ist geistlich wahr? Wiederhole. Die gute Leitung fragt, was ist geistlich wahr? Was entspricht dem Wesen Christi? Die gute Leitung fragt, was reift oder macht Menschen reif und nicht nur Strukturen. Was brauchen wir dafür? Eindeutig klar, wir brauchen theologische Tiefe. Warum? Um die Aussagen, die wir gehört haben, in Wahrheit zu überprüfen. Ja, wir brauchen auch geistliche Sensibilität, um Gottes Wirken tatsächlich zu erkennen. Und das Dritte, was wir brauchen Demut. Ja, korrigierbar zu bleiben. Ja, wir brauchen wirklich Demut, um das, was Gott gesagt hat und was er in seinem Wort geschrieben hat, zu folgen. Gremien ersetzen geistliche Berufung. Biblisch gesehen, aus unserem Text heraus, Leitung wird an dieser Stelle erkannt, aber nicht produziert. Ordination ist Bestätigung, das, was Gott vorher gesehen hat. Sendung geschieht aus der Gemeinde, nicht gegen die Gemeinde. Barnabas und Saulus werden nicht losgeschickt, um in Antiochia ein Vakuum zu erzeugen. Nein, Barnabas und Saulus werden losgeschickt, um das Reich Gottes zu erweitern, zu bauen. Für die Gemeinde lehrmäßig wichtig. Mission ist an dieser Stelle Frucht der gesunden Gemeinde. Mission ist aus unserem Text Frucht einer gesunden Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht sendet, ist ganz klar, sie ist oft an manchen Ecken blockiert. Das habt ihr sicherlich genauso wie ich zigmal festgestellt. Autorität ist geistlich, aber nicht hierarchisch. Der Apostel gehen nicht nur, weil sie einen Befehl erhalten haben, sondern weil sie berufen wurden. Die Gemeinde übt keine Kontrolle, sondern sie setzt Vertrauen auf Gottes Zusage. Für heute: Leitung ohne geistliche Autorität wird sehr oft eindeutig bürokratisch. Leitung mit geistlicher Autorität braucht wirklich keine Machtspiele mehr. Die neutestamentliche Gemeindeleitung ist immer mehr als zwei. Geistlich ausgerichtet auf Hören. Theologisch auf das Wort fundiert. Ja, sie ist auch gabenorientiert. Missionarisch gesehen sendend. Autoritativ, aber ohne Dominanz. Ich mache eine Schlussfolgerung. Wo Leitung primär verwaltet wird, wird die Gemeinde zu einer Institution. Wo Leitung auf den Heiligen Geist hört, wird Gemeinde eindeutig für den Leib Christi. Ich möchte beten. Vater im Himmel, als ich diesen Text vorbereitete, ich bin überwältigt, was du mit einer Gemeinde gemacht hast. Diese Gemeinde ist ein Beispiel für vieles geworden. Ja, sie hat dich, Herr Jesus, gefunden und sie begann, sich unter deine Herrschaft zu beugen. Und als sie dienten, sprachst du und sie haben gesandt. Sie waren gehorsam. Und ich danke dir für diesen Bibeltext, der mich mutig macht, gehorsam zu sein, damit du, Herr Jesus, wirken kannst. Und darum erbitte ich dich auch für unsere Gemeinde. Danke. Amen.